Wie geht's euch? Alles gut? Bei Christiane haben wir es ja gerade schon gehört, wenn der Herbst anfängt, dann geht's ihr gut. Dann steht die Gemütlichkeit im Zentrum. Ich muss zugeben, wenn bei mir der Oktober langsam sich dem Ende neigt und der November kommt, dann sind meine Gedanken nicht ganz so positiv. Denke ich und dann versuche ich die manchmal ein bisschen positiver zu stimmen, indem ich an Südafrika denke. Da habe ich ein Jahr nach meinem Schulabschluss verbringen dürfen und da wird es jetzt gerade Frühjahr und bald Sommer und deswegen wünsche ich mich ganz häufig, wenn so die Tage bei uns dunkler und das Wetter nasser wird, dahin zurück. Nicht nur wegen des Wetters, sondern einfach auch, weil das eine total geniale Zeit war. Ich durfte da ganz viel lernen in meinem Jahr in Südafrika. Über ein fremdes Land, über fremde Kulturen habe ich ganz viel gelernt, aber eben auch ganz viel über mich selbst und über meine deutsche Kultur. Zum Beispiel hat mir mal ein südafrikanischer Freund erklärt, woran man eigentlich Deutsche erkennt. Und ich habe, als er mich gefragt hat, Andi, weißt du, woran man Deutschen erkennt, nochmal zurückgedacht und überlegt, wie häufig haben wir uns gesehen, wie häufig hatte ich Tennissocken und Sandalen an und hatte ich glaube ich nie an und von daher war ich wirklich überrascht beziehungsweise gespannt, was er sagen würde. Und er hat gesagt, weißt du Andi, einen Deutschen, den erkennst du ganz einfach hier in Südafrika, du musst einfach dich auf den Straßenverkehr konzentrieren, du musst überlegen, wo kannst du sie erkennen und zwar am besten an Fußgängerüberwegen, denn wir Südafrikaner, wir nehmen das ganz pragmatisch. Wenn wir mitten in Kapstadt in der Innenstadt sind und das hohes Verkehrsaufkommen, dann nehmen wir das sehr ernst mit dem roten Ampelmännchen. Aber wenn kein Auto kommt, dann ist das mehr so eine Richtlinie. Und ihr Deutschen, ihr macht das anders. Wenn das Ampelmännchen rot ist, dann bleibt ihr stehen. Völlig egal, ob ihr im Downtown Cape Town seid oder mitten in der Wüste, wo alle zwei Monate mal ein Auto vorbeikommt. Weil ihr sagt, das Männchen heißt stehen. Und es will, dass ich stehen bleibe, also bleibe ich auch stehen. Daran erkennt man also Deutsche, dass sie sich an Regeln halten. Ich weiß nicht, ob ihr euch darin wiederfindet und ob mein Kumpel aus Südafrika so wirklich den Kern davon getroffen hat, was es bedeutet, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich weiß, woher es kommen könnte. Das ist mir hinterher aufgefallen, als ich wieder aus Südafrika nach Deutschland zurückgekommen bin. Habe ich so gedacht, ich habe jetzt ein Jahr in einer fremden Kultur gelebt, ich habe viel gelernt und ich würde gern dieses Wissen einfach auch integrieren in meine Persönlichkeit, das Beste aus beiden Kulturen zusammen sammeln und dann auch wachsen in meiner Persönlichkeit. Und deswegen bin ich an einem schönen Sonntagmorgen konsequent mit dem Fahrrad über Rot gefahren. Ich will euch das erklären. Das hatte einen ganz simplen Grund. Ich war spät dran für den Gottesdienst und aus der deutschen Kultur wusste ich, Pünktlichkeit ist wichtig. Also wollte ich nicht zu spät kommen. Es war aber auch zweitens keinerlei Auto, Fußgänger oder anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen. Und dann dachte ich, nehme ich das Beste aus der südafrikanischen Kultur und fahre einfach drüber. Das Problem bei der Sache war, es war keiner zu sehen, aber es war doch wer da. Und hier kommt der Bezug zum Derby, Herr Herbst. Es war ein blau-weißes Auto. Das finde ich prinzipiell erstmal problematisch von den Farben. Und in der Situation war es doppelt problematisch, weil es ein Polizeiauto war. Und so hat mich meine interkulturelle Lernerfahrung knapp 130 Euro und 2 Punkte in Flensburg gekostet. Für alle Tübinger, es war eine Neckarbrücke, also da muss man aufpassen. Seitdem weiß ich, weshalb Deutsche sich prinzipiell an Regeln und Gesetze halten. Einfach, weil es teuer wird, wenn man es nicht macht. Und ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt. Und normalerweise kann man die Reaktion relativ gut in zwei Gruppen einteilen. Da gibt's die, denen Prinzipien wichtig sind. Vielleicht sind das so diejenigen, die mein südafrikanischer Freund auch so ein bisschen vor Augen hatte. Und die sagen dann, Andi, das musst dich nicht wundern. Das ist absolut konsequent und richtig, dass der Polizist dich da angehalten hat. Denn Regeln sind doch dafür gemacht, dass sie gehalten werden. Die Gesetze sollen doch dafür sorgen, dass unser Zusammenleben gut und sicher funktionieren kann. Und wenn jeder das tut, was er will, wann es ihm passt, dann kann das einfach nicht funktionieren. Und dementsprechend hast du hoffentlich was draus gelernt. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die, sagen wir mal, ein bisschen interkulturelle Lernerfahrung mitbringen und die das Ganze dann einfach auch ein bisschen lockerer angehen und die sagen, pass mal auf, Andi, ich weiß nicht, was das für ein Stress, was die da machen, das ist völlig übertrieben. Das ist auch nicht der Sinn von der Straßenverkehrsordnung, arme Studenten noch ärmer zu machen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es kam doch kein Auto, also was soll der Stress? Und es ist witzig, einer von denen, die das gesagt haben, war mein Trainer und der ist tatsächlich Polizist. Es war vor dem Spiel, vielleicht wollte er mich einfach nur nicht kränken. Aber man könnte meinen, dass diese beiden Gruppen, also einmal diese Prinzipienreiter, die sagen, Gesetze sind Gesetze, um gehalten zu werden, und die, die sagen, pass mal auf, das sind mehr so Richtlinien, da muss man mal schauen, ob es gerade passt oder eben nicht. Das musst du ganz für dich entscheiden. Dass diese beiden Gruppen im Predigttext für heute aufeinandertreffen, könnte man meinen. Aber schauen wir mal, beziehungsweise hören wir mal genau hin. Ich lese aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. Da geht's um das Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas, des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf, als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Ist auch deutsche Kultur. Punkt 19 Uhr kommen die Glocken, das ist die Regel. Wenn wir uns diesen Text angucken, dann haben wir da so ungefähr diese beiden Gruppen. Einmal die Pharisäer auf der einen Seite, die Prinzipienreiter, die sagen, das ist Gesetz, Sabbat, du arbeitest nicht, also isst du auch keine oder reißt du auch keine Ehren aus. Und auf der anderen Seite Jesus und seine Jünger, die beim Sabbat einfach ein bisschen entspannter sind. Aber schauen wir mal genauer hin. Sind Pharisäer wirklich so richtig typische Petzen, so kleinkarierte Spießer, die einfach Bock drauf haben, andere an Regeln zu erinnern und darauf hinzuweisen, wenn sie was falsch gemacht haben? Und vor allem, müssen wir uns Jesus wirklich als so einen, sagen wir mal, 60er Jahre Hippie, entspannten Chiller-Typen vorstellen, so mit langen Haaren, Stirnband und Sandalen, der sein Leben nach dem Motto gestaltet, so, hey Leute, alles easy, warum macht ihr so einen Stress? Beginnen wir mal mit den Pharisäern. Wie sieht's bei denen aus? Sind es wirklich übergenaue, spießige Petzen? Ich muss zugeben, ich habe noch nie jetzt einen Pharisäer persönlich kennengelernt, aber ich bin mir ziemlich sicher aus dem, was wir über Pharisäer vor 2000 Jahren wissen, dass man ihnen damit wahrscheinlich großes Unrecht tun würde. Denn tatsächlich haben die Pharisäer, wenn es um den Sabbat geht, ein total nachvollziehbares und wichtiges Anliegen. Denn der Sabbat bzw. das Sabbatgebot, das ihnen hier in diesem Text so wichtig ist und auf das sie hinweisen, das steht für sie wie kaum ein anderes Gebot für etwas ganz Wichtiges. Und zwar für den Bund zwischen Gott und Israel, für die Verbundenheit von Gott und Israel. Denn den Sabbat zu halten und sich daran wirklich zu orientieren, dass man da nicht arbeiten soll, das verdeutlicht etwas, was Israel in seiner langen Geschichte lang und auf eine harte Art und Weise gelernt hat. Eine ganz wichtige Einsicht. Und zwar hat Israel gelernt, unser Leben funktioniert eigentlich nur dann wirklich, wenn wir uns ganz und gar auf Gott verlassen. Unsere eigene Kraft, unsere eigene Leistungsfähigkeit, unsere eigene Arbeit kann nicht dafür garantieren, dass unser Leben gelingt und funktioniert. Gott kann das. Und deswegen legen Juden bis heute am Sabbat die Arbeit nieder, um sich dran zu erinnern und auch um andere dran zu erinnern, dass sie von Gott abhängig sind und dass sie mit ihm verbunden sind. Das ist also, wenn man so will, eigentlich ein total wichtiges, ein total sinnvolles und hilfreiches Anliegen, und dementsprechend ist das Sabbatgebot ja auch ein total hilfreiches und gutes Gebot, bei dem es sich lohnt, dass man sich wirklich dran hält. Und damit die Einhaltung von dem Sabbatgebot funktioniert, haben sich die Pharisäer und andere ein regelrechtes Regelsystem einfallen lassen, um die Einhaltung des Sabbats zu unterstützen. Und haben ganz genau geregelt, was erlaubt ist und was nicht. Nicht primär und nicht hauptsächlich, weil sie Prinzipienreiter und Petzen sind, sondern weil ihnen der Bund mit Gott so wichtig ist und weil sie das ganz zentral für eine wichtige Sache halten. Und aus diesem Grund ist zum Beispiel selbst die Anzahl der Schritte, die man am Sabbat gehen darf, genauestens vorgegeben. Diese Leidenschaft dafür, für diese Regeln und für die Einhaltung der Regeln, hat also einen total nachvollziehbaren und sinnvollen Grund. Das Problem um das es im Predigttext geht und das Jesus anspricht, und das sich bei den Pharisäern dann irgendwann ergibt, das ist, dass sie über die Leidenschaft für die Regeln und für die Gesetze irgendwann das Wesentliche und das, worum es wirklich geht, aus dem Blick verloren haben. Das wird deutlich, wenn wir auf den Predigttext schauen und auch ein Stück weit auf die Paralleltexte. In Matthäus ist das nochmal deutlicher, da steht drin, dass die Jünger richtig Hunger hatten und dass sie deswegen Ähren ausgerissen haben und sie gegessen haben. Und die Frage, die die Pharisäer stellen, warum macht ihr das, ist keine ganz unschuldige. Ist nicht so von wegen, hey, lasst uns mal über den Sabbat diskutieren. Klar, ihr habt Hunger, aber wäre es nicht auch möglich, dass ihr das aushaltet, bis ihr zu Hause seid und dann hat ja jemand vielleicht was für euch vorbereitet? Sondern diese Frage, die sie da stellen, das ist eigentlich die Eröffnung von einem juristischen Verfahren. Wenn man in Israel zu der Zeit jemanden verklagen wollte, wegen Nichteinhaltung des Sabbatsgebots, dann musste es zuerst eine Ermahnung geben. Also du konntest nicht gleich zu Gericht rennen und sagen, hier, der Jesus und seine Leute, die haben es nicht gehalten, sondern man muss zuerst vermahnt werden. Und genau das machen die Pharisäer hier mit dieser Frage, einfach mit dem Ziel, dann hinterher Jesus und seine Jünger auch anklagen zu können, damit sie bestraft werden. Es geht ihnen also nicht mehr primär und zuallererst darum, dass Gott geehrt wird, dass die Verbindung und der Bund zwischen Gott und Israel ins Zentrum gestellt wird. Es geht nur noch darum, wer hält sich an die Regeln, wie hält er sich dran, hält er sich ganz genauso dran, wie wir das wollen, und wenn nicht, wie können wir ihn dafür bestrafen? Noch ein bisschen deutlicher wird das, oder noch ein bisschen krasser wird das, wenn wir weiterlesen würden im Predigttext. Da gibt es eine weitere Episode davon, wie Jesus und die Pharisäer sich über den Sabbat streiten. Und zwar heilt Jesus da einen Mann, der sein Leben lang verkrüppelt war, am Sabbat. Und die Pharisäer denken sich so, hey, heilen, das ist eigentlich auch nichts anderes als Arbeit. Das ist das, was Ärzte als Arbeit machen. Und das darf er eben nicht. Am Sabbat, da soll man nicht arbeiten. Und konzentrieren sich dann nur noch darauf, wie sie Jesus bestrafen können für das, was er da getan hat. Wir sehen also bei den Pharisäern oder bei den Pharisäern, die wir da eben im Text kennenlernen, geht es irgendwann nur noch um Regeln und Gebote und ob und wie und besonders genau man sie einhält und was passiert, wenn man es eben nicht tut. Und das grundlegende Wesen von dem, worum es am Sabbat wirklich geht, gerät in Vergessenheit und steht nicht mehr im Zentrum. Und dann wird aus einem gut gemeinten, aus einem wirklich wichtigen, sinnvollen Gebot ein hartes Gesetz, das Leben nicht mehr unterstützt, das nicht mehr dem Leben dient, sondern das Leben unterdrückt und es knechtet. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schön und gut und schade für die Pharisäer von damals, dass sie es nicht verstanden haben. Aber ich glaube, das ist kein exklusives Problem von den Pharisäern und auch nicht von der Gesellschaft von vor 2000 Jahren ist. Ich glaube, wenn wir genau hinsehen, dann können wir das bei uns auch entdecken, dass wir aus guten Ideen, aus guten Regeln und Geboten manchmal harte Gesetze machen, die uns nicht mehr dienen, sondern die uns knechten. Es gibt ja genug Regeln und Gebote in unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden, die jetzt gar nicht unbedingt immer primär was mit der Bibel zu tun haben oder dass Gott sie gegeben hat, aber die auch dafür gedacht sind, unser Leben zu unterstützen, uns zu dienen. Letztlich Gebote und Regeln zu sein, die uns das Leben eröffnen sollen. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt das bürgerliche Gesetzbuch oder die Straßenverkehrsordnung. Ihr habt das zu Anfang mitbekommen, dass ich da nicht so der Experte drin bin. Ich meine mehr so Gebote und Regeln, die zwar nirgends schriftlich festgehalten sind, aber die jeder kennt, die irgendwie unausgesprochen gelten und an die sich jeder, soweit er kann, auch irgendwie dran hält. So die unausgesprochenen Regeln unserer Gesellschaft und teilweise auch unserer Gemeinden. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Bildung. Das ist ja gerade hier in der Unistadt Greifswald einfach total wichtig. Und das auch zu Recht. Und ich weiß nicht, ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so eine Grundregel unserer Gesellschaft, ein grundlegendes Gebot, was wir uns gegeben haben, lautet doch, bilde dich. Wenn dein Leben funktionieren soll, wenn dein Leben gelingen soll, dann sieh zu, dass du Bildung erlangst. Und das ist ja prinzipiell erstmal eine tolle Idee, ein wichtiges und ein sinnvolles Gebot, das uns dient. Aber ich glaube, auch bei diesem Gebot kann es eben vorkommen, dass wir eine Leidenschaft dafür entwickeln, wie genau dieses Gebot eingehalten werden soll und ein Regelsystem entwickeln, das uns dann viel besser, also das uns noch viel mehr interessiert als die Grundidee. Und wir uns dann überlegen, was eigentlich passiert, wenn dieses Regelsystem nicht ganz genauso eingehalten wird, wie es eingehalten werden soll. Und wir dann aus dem Blick verlieren, worum es eigentlich geht. Und uns dieses Regelsystem dann irgendwie viel mehr Druck macht und uns unterdrückt, anstatt dass das gute Gebot uns dient. Und dann kann es sein, dass vielleicht irgendein Grundschüler, der gerade in die Schule gekommen ist, ganz schnell die Lust am Lernen, an Schule und an Bildung insgesamt komplett verliert, weil er einfach nicht ganz genau in dieses Regelsystem passt oder dann nicht gut sich drin zurechtfindet und seine Eltern und Lehrer, anstatt sich darauf zu konzentrieren, eben die Freude und den Spaß am Lernen nahezubringen, sich nur darauf konzentrieren, dass er ganz genau diese Regeln einzeln einhält und das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Oder es kann sein, dass eine Studentin, ein Student de facto gar nicht mehr lernen kann, weil sie in ihrem Kopf nur noch mit den Regelhütern dieses Systems, dieser Regelsysteme zu tun haben und sich nur noch fragt, was werden eigentlich meine Kommilitonen denken, was werden meine Freunde denken, was werden meine Professoren, meine Prüfer denken, was passiert, wenn ich diese eine Prüfung nicht bestehe, wenn es nicht klappt und er oder sie ist nur noch mit diesen Gedanken beschäftigt und kann nicht ein Skript bis zum Ende lernen, weil das den Kopf zumacht. Und dann wird auf einmal aus einem guten Gebot, aus einer guten Idee, eben sich zu bilden, auf einmal ein hartes Gesetz. Nichts, was uns den Weg ins Leben eröffnet, sondern ihn uns eigentlich versperrt. Aber es ist ja nicht nur in den Unis und Schulen so manchmal, auch nicht prinzipiell, aber es kann vorkommen, sondern das gibt es ja in unterschiedlichen Beispielen auch in unseren Gemeinden. Nehmen wir da zum Beispiel mal das Thema Beziehung und Partnerschaft. Da kennen wir Christen uns ja eigentlich super mit aus. Wir wissen das aus der Bibel, dass Beziehungen eine total wichtige und gute Sache sind und deswegen hören wir das in Predigten und in Hauskreisen, dass das wichtig ist irgendwie. Und dann lautet doch eine ungeschriebene Regel, ein Gebot, investiere in deine Beziehungen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, ist für Beziehungen geschaffen, also wenn dein Leben funktionieren soll, wenn es gelingen soll, dann räume deinen Beziehungen eine hohe Priorität ein. Erstmal total sinnvoller, guter Gedanke, ein wichtiges Gebot, was uns den Weg ins Leben eröffnen kann. Nur auch da kann es vorkommen, dass wir das Wesentliche aus dem Blick verlieren und die gute Idee, in Beziehungen zu investieren, auf eine ganz bestimmte Form von Beziehungen reduzieren. Und manchmal ist es in Gemeinden so, dass wir das reduzieren auf romantische Partnerschaften. Und das kann sein, dass das vorkommt. Und dann verlieren junge und nicht mehr so junge Männer und Frauen über den Druck, die oder den Richtigen zu finden, vielleicht den Blick für den Wert von anderen Beziehungsformen. Und über den vermeintlichen Makel, keinen festen Partner gefunden zu haben, die Freude an ganz normalen Beziehungen, an ganz normalen Freundschaften, an einer Fülle von Möglichkeiten, Beziehungen auszuleben. Und das ist ja auch irgendwie verständlich. Wenn alle in der Gemeinde feste Freundschaften eingehen, wenn sie sich verloben, heiraten, Kinder bekommen, dann hat man irgendwann das Gefühl, das wäre die Norm. Dann kann man auf die Idee kommen, dass der Wert Beziehung exklusiv an diese romantische Partnerschaft gebunden ist und geknüpft sein muss. Und das, obwohl wir es eigentlich besser wissen könnten. Aus der Bibel von so Vorbildern wie Paulus, die uns zeigen, dass das Gebot, in Beziehung zu investieren, größer ist als romantische Partnerschaften. Und dass man auch als Single wirklich erfüllte Beziehungen leben kann. Und wenn das passiert, wenn wir das vergessen, dann ist aus einem guten Gebot wieder ein hartes Gesetz geworden. Und was dann? Brauchen wir dann so einen lässigen, entspannten Chiller-Jesus, der sagt, Leute, alles easy, macht nicht so einen Stress, das sind doch mehr so Richtlinien. Sag mal, alles nicht so eng sehen. Schauen wir mal genau hin. Ist Jesus überhaupt so eine Art Relikt aus den 60ern? So ein Hippie? Man könnte es fast ein bisschen denken, wenn man den Text liest. Die Pharisäer sind so extrem fixiert auf ihre Regeln und sagen, hier, ihr habt es nicht eingehalten und jetzt gibt es Ärger. Und Jesus kommt mit seinen Leuten und sagt, ey, Leute, entspannt euch. Der Sabbat ist doch für den Menschen, das müsst ihr verstehen, nicht der Mensch für den Sabbat. Diese ganzen Regeln und Gebote, ganz ehrlich, sind Richtlinien. Ich meine, David, guckt euch David an, der hat sich doch auch nicht dran gehalten. Der hatte Hunger, ja, und dann hat es halt, dann war das doch auch nicht mehr so wichtig. Also, was stresst ihr euch so? Wenn Jesus so wäre, dann könnte man ihm ein paar berechtigte Fragen stellen. Könnte man zum Beispiel fragen, ernsthaft Jesus, du argumentierst mit David? Soll der unser Vorbild sein für unsere Ethik und die Art und Weise, wie wir mit Gottes Geboten umgehen? Ich meine, dann würde ich sagen, gute Nacht. Denn dann ist das mit Ehebruch, mit zig unterschiedlichen Frauen und mit Kriegstreiberei und so weiter und mit Mord aus Rache alles kein großes Problem. Hat er ja auch gemacht. Und willst du wirklich, dass wir mit Gottes Geboten so umgehen? So nach dem Motto, der hat halt Hunger, dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist ja immer vom Kontext abhängig, ob du dich an das Gebot hältst und ob es dir halt gerade auch passt. Das könnte man alles fragen, wenn Jesus so ein Typ wäre. Ist er aber nicht. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal wünschen würden und auch wenn manchmal Menschen mit dieser Bibelstelle so umgehen, als würde sie uns erlauben, Gottes Gebote einfach mal so mir nichts, dir nichts beiseite zu schieben und zu überlegen, ja, wenn es dir gerade nicht passt, dann guck, was dir gut tut, denn die Gebote sind ja für den Menschen und wenn es dir nicht gut tut, dann kann es auch nicht von Gott sein. Aber das meinte Jesus nicht, wenn er sagt, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen ist und nicht umgekehrt. Jesus hebt damit das Sabbatgebot ja nicht auf. Ganz im Gegenteil. Er bestätigt es, er setzt es in Kraft, und zwar so, wie es gemeint war, als ein Gebot, das dem Menschen dienen soll. Er hebt die Gebote nicht auf, er erinnert uns an den ursprünglichen Zweck von Gottes Geboten. Sie sind für uns gegeben. Sie haben zum Ziel, dass unser Leben funktioniert. Denn so wie der Sabbat uns daran erinnern soll, dass wir von Gott abhängig sind, so soll jedes Gebot von Gott dazu beitragen, dass wir das, worum es im Leben geht, in den Blick nehmen, die Verbundenheit mit Gott und die Beziehung zu ihm. Bei einigen Geboten leuchtet uns das sofort ein. Wenn wir zum Beispiel uns das Gebot, du sollst nicht lügen, anschauen, das ist relativ auf beiden Ebenen völlig klar, dass das nicht zu Gott passt und zu meiner Beziehung zu ihm ist klar. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, da passt Lüge einfach nicht dazu. Und auch für mein Leben und wie mein Leben funktioniert, ist es auch easy zu sehen, weil wenn ich lüge, werde ich unzuverlässig, dann vertrauen die Leute mir nicht mehr, ich werde unglaubwürdig und irgendwann werde ich einsam. Das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Bei anderen Geboten fällt uns das manchmal schwerer, einzusehen, wie und warum diese Regeln für unser Leben wichtig sein sollen und ob sie wirklich für uns gegeben sind, also uns dienen. Und dann reagieren wir in der Regel auf zwei Weisen. Entweder werden wir zu Prinzipienreitern, so wie die Pharisäer, und sagen, mein Freund, das steht in der Bibel so, also hältst du dich dran, sonst kommst du in die Hölle. Wirst du schon sehen. Oder wir werden so eine Art Relikt aus den 60ern, so Chiller, Hippie, und sagen, Leute, das sind doch alles eher Richtlinien, nicht so Regeln. Musst du für dich entscheiden, ob das für dich passt und ob dir das gut tut. Aber ich glaube, das sind beides keine Alternativen. Das ist kein sinnvoller Umgang mit Gottes Wort. Und wenn ich unseren Predigttext rechts verstehe, dann fordert Jesus uns auch nicht dazu auf, Gottes Gebote einfach zur Seite zu legen, sondern ihren Sinn und ihr Wesen zu ergründen und zu verstehen. Und ich nehme mal einfach den Elephant in the Room, wenn es um biblische Gebote geht. Ich nehme mal die Sexualethik. Ich weiß, es ist ein unglaublich weites Feld und vor allem ein sensibles Feld und ich kann da auch nicht in der Art und Weise darauf eingehen, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das werde ich auch nicht tun. Aber auf diesem Gebiet haut die Bibel immer schon mal wieder einen Kracher raus. Und deswegen, wenn man den so liest und eben ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert ist, dann kann man sich schon mal ernsthaft fragen, warum soll dieses oder jenes Gebot eigentlich so wichtig sein? Ich meine, nicht mal David hat sich dran gehalten. Müssen wir doch alles ein bisschen entspannter sehen. Die Frage ist dann, gehen wir mit diesen Geboten so um wie die Pharisäer und sagen, das steht da so, also hältst du dich dran und wenn nicht, dann kommst du in die Hölle, wirst du schon sehen. Oder mehr so nach dem Motto, das sind ja maximal jetzt Richtlinien, darfst du das nicht so hart sehen, das funktioniert nicht. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob das für ihn oder für sie passt. Aber ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus uns zeigen möchte, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Lohnt es sich daher vielleicht, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und genau darüber nachzudenken, weshalb Gott sich dieses oder jenes Gebot überlegt haben könnte. Weshalb er zum Beispiel den Rahmen der Ehe für Sexualität geschaffen hat und was für ein Schatz in Geborgenheit, in Treue, in Zuverlässigkeit liegt. Vielleicht hilft uns das, auf der einen Seite den Wert dieser Gebote zu erkennen und auf der anderen Seite nicht mit der Rhetorik von Gesetzeshütern und kleinkarierten Petzen an Menschen heranzutreten, sondern werbend und begeistert von dem, wie Gott sich Leben vorgestellt hat und wie es wirklich funktioniert. Die Frage ist allerdings, ob es für unseren ganz persönlichen Umgang so einen Riesenunterschied machen würde, ob wir verstehen, warum die Gebote gut sind für uns oder nicht und warum Gott sie gegeben hat und was er damit will. Denn ganz ehrlich, ob ich verstanden habe, dass etwas gut ist für mich oder nicht, das ändert häufig nicht so viel daran, ob ich mich dran halte. Egal, ob es um Gottes Gebote geht oder um andere Regeln. Theoretisch weiß jeder Raucher, was das Rauchen mit seiner Lunge macht und mit seiner Lebenserwartung. Es steht vorne auf der Packung, in Bildern, kein Problem. Und ich weiß ganz genau, welche verheerende Wirkung Lügen auf meine Beziehung haben können. Trotzdem kommt es vor, dass ich bewusst nicht die Wahrheit sage. Und wenn ich ehrlich bin, mit wahrscheinlich allen anderen Geboten von Gott verhält es sich genauso. Ich weiß, eigentlich wäre es gut, wenn ich mich dran halten würde. Und ich stehe vor der Situation, ich wüsste eigentlich, Gott empfiehlt mir was völlig anderes und ich mache es nicht. Ich mache das Gegenteil. Ich vermute fast, dass ich damit nicht allein bin. Denn wenn die Bibel irgendwas über den Menschen weiß, dann das, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, sich an Gottes Gebote in ihrer Fülle und so wie sie gemeint sind, komplett zu halten. Allerdings, wenn das so ist und wenn die Bibel da recht hat, dann kommt man sich schon fragen, was das Ganze soll. Also auf der einen Seite macht Gott Gebote und sagt uns, hier, so funktioniert das Leben und da könnt ihr euch dran halten, das wäre super. Und dann schafft er uns so, dass wir uns partout daran einfach kaputt gehen und das nicht hinbekommen. Da kann man sich schon fragen, was soll das? Das ist doch witzlos. Was bringt mir ein Standard, den ich ums Verrecken nicht erfüllen kann? Der dient mir doch nicht, der öffnet mir doch keinen Weg ins Leben. Der macht mich runter. Der verdeutlicht, was ich für ein Versager bin. Und das ist nicht besonders angenehm für mein Selbstbewusstsein. Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt. Nicht, dass ich ein Versager bin, also nicht primär, sondern dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe, nicht schaffen kann. Vielleicht sind Gottes Gebote auch dann noch richtig und noch gut und wichtig für uns, wenn sie uns genau das zeigen, wenn sie uns erkennen lassen, dass wir scheitern, wenn wir es auf eigene Faust probieren. Denn dann und in dieser Funktion weisen uns Gottes Gebote auf etwas hin, ohne dass unser Leben nicht funktioniert, auf das, worauf der Sabbat die Juden schon hinweist. Und zwar auf unsere Verbundenheit mit Gott und unsere Abhängigkeit von ihm. Dass das Zentrale im Leben ist. Die Gebote Gottes zeigen uns, aus eigener Kraft bekommen wir das mit dem Leben nicht hin. Wir sind abhängig davon, dass Gott uns Leben schenkt. Wir schaffen es nicht, durch genaues Einhalten des Sabbats mit Gott in Verbindung zu bleiben. Wir sind abhängig vom Herrn über den Sabbat. Er ist es, der uns tatsächlich das geben kann, worauf uns das Sabbatgebot und alle anderen Gebote hinweisen können. Leben, wie es tatsächlich funktioniert, wie es so richtig funktioniert, in Verbundenheit mit Gott. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann sind wir eingeladen zu diesem Herrn des Sabbats. Und wir sind eingeladen, ihm all die Situationen zu bringen, in denen wir es wieder auf eigene Faust versucht haben. Mit eigener Kraft und gescheitert sind. All die Situationen, wo wir es eigentlich besser wussten, wo wir davor standen und wussten, eigentlich wüsste ich, wie es geht, und dann genau das Gegenteil getan haben. Und wir sind eingeladen, ihm all das zu bringen, wo gute Regeln und Gebote für uns zu harten Gesetzen geworden sind. Wo harte Gesetze in uns Druck erzeugt haben, Sorge erzeugt haben, Enttäuschung, Verzweiflung, Angst, uns die Freude an so vielen guten Dingen genommen haben. Auch das dürfen wir zu Jesus bringen und dazu lädt er uns ein, das gleich im Abendmahl mitzubringen und ihm hinzuhalten und von ihm das zu empfangen, was er uns gibt. Wahres Leben, Leben, wie es wirklich funktioniert. Denn Jesus ist vielleicht kein Relikt aus den 60ern, kein Chiller, der sagt, mach mal easy, alles halb so wild, alles nur Richtlinien. Aber er ist auch kein Prinzipienreiter, der sagt, so steht's in der Bibel, halt dich dran, sonst kommst du in die Hölle. Er ist einfach Jesus. Und er sagt zu uns, weil ich mich dran gehalten habe und trotzdem durch Tod und Hölle gegangen bin, ist für dich alles easy. Ich bin der Herr über den Sabbat und deswegen findest du bei mir das Leben, wie es so richtig funktioniert. Amen.